Überwachung.
Sag's nicht.
Überwachung. Kontrolle. Kontrolle.
Jeremy Michel.
Jeremy Bannon.
Mark
Zuckerberg.
Urge.
Owen.
Urge.
Owen.
Google. Google.
Facebook.
Google.
Facebook.
Google.
Facebook.
Apple.
Apple.
Big Data.
Apple.
Big Data.
Panopticon.
Data.
Panopticon.
Stasi.
Stasi.
What's
Snow?
NSA.
What's Snow?
Überwachung.
What's Snow?
Überwachung.
What's Snow?
Überwachung. Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Ich freue mich, ab sofort hier die Berichte aus Panoptopia präsentieren zu können. Das Format soll von nun an unregelmäßig, aber mindestens einmal im Monat erscheinen. Mit Essays, Interviews und Vorträgen sollen hier verschiedene Aspekte diskutiert werden, ungewöhnliche Perspektiven vorgestellt und aktuelle Entwicklungen kommentiert und reflektiert werden. Wir wollen hier die Forschung zur Überwachung einem breiten Publikum vorstellen und Theorien, Ansätze oder Ergebnisse der Forschung in einem aktuellen Zusammenhang stellen. Zum Auftakt des Podcasts werden wir hier in den nächsten Folgen die Vorträge zur Hamburger Ringvorlesung Polizei übertragen. Dazu gibt es zu jedem Vortrag ein Interview mit den jeweiligen Referentinnen. Die 5 Vorträge der Reihe, zu denen es Aufnahmen gibt, werden über die nächsten Wochen veröffentlicht. Den Auftakt mache ich selbst mit einem einführenden Vortrag zur Reihe, die an der Universität Hamburg im Winter 2018-2019 lief. Der Titel des Vortrages ist Polizei als Forschungsobjekt – 2 Perspektiven. Viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Eine Vorlesungsreihe zur Polizei. Warum Polizei? Weil ich denke, dass die Polizei eine wichtige Institution in unserer Gesellschaft ist, die eine ordentliche Auseinandersetzung verdient hat, eine kritische Auseinandersetzung verdient hat, die jenseits des Niveaus ist, wir machen keine Fehler, ihr seid alle doof. So, also die beiden Pole so ein bisschen bedient, das ist zu wenig dafür, dass die Polizei immer noch ein enorm hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Kann man nicht sagen, ihr seid alles Faschisten, ihr seid alle doof, oder auf der anderen Seite auch, nein, wir machen gar keine Fehler. Okay, beides funktioniert nicht wirklich, beides lässt wenig Kommunikation und wenig Auseinandersetzung, gründliche Auseinandersetzung zu. Ich versuche mal so eine Mischung aus Lesen und Erzählen. Am Juli 2017 waren mehr als 21.000 Polizisten in Hamburg in Einsatz. Einige Leute sprechen von 10.000 mehr, also 30.000 Polizisten. Das ließ manche Kommentatoren an bürgerkriegsähnliche Zustände denken. Eine Demonstration lief aus dem Ruder, viele Demonstrationen verliefen vollkommen friedlich. Und vieles deutete darauf hin, dass Hamburg sich in so einer Art Ausnahmezustand befinden würde. Die Ereignisse von 3 Nächten und vielen kleinen Begebenheiten werden bis heute oder wurden bis kürzlich aufgearbeitet, politisch als auch juristisch. Die üblichen Fragen dabei waren, wer hat Schuld? Hätte man es verhindern können? Was wusste man vorher? Also wer angreift und welche Gruppe und so weiter. Wer trägt in den jeweiligen Fällen, über die verhandelt wird, die politische oder gar die persönliche Verantwortung? Die Fronten sind verhärtet, das wissen wir, und die Auseinandersetzung folgt eher dem Muster gegenseitiger Schuldzuweisung mit den bekannten Pro-Kontra-Rollen, denn einem Willen zur Verständigung und zukunftsweisenden Aufarbeitung. Es hat keine Polizeigewalt gegeben, mit Videos, die Gegenteiliges beweisen und, und. Nicht gefragt wird allerdings, was hätte tatsächlich verhindert werden können, wenn bestimmte Prozesse, insbesondere auf kommunikativer Ebene, anders, ja besser verlaufen wären. Und was kann man bei einem nächsten Mal anders laufen, damit es zu einem solchen Zustand, in dem sich die Hamburger in einem Bürgerkrieg wähnen, denn das war ja so ein bisschen die Berichterstattung, der allerdings nicht stattgefunden hat, wie ich finde, nicht kommt. Wie kann man Frieden geschlossen werden für die Zukunft? Finde ich wichtige Fragen. Klingt groß, dass wenn Hamburg im Bürgerkrieg ist, ist es nicht, aber es gibt trotzdem so etwas wie einen Unfrieden, den man beseitigen könnte. Das ist meine Meinung. Und die Beantwortung dieser letzten Frage, also wie könnte Frieden geschlossen werden, hat unter anderem auch mit der Betrachtung einer gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun, in der Sicherheit ein immer stärker betontes Gut geworden ist. Sicherheit hat sich von einem Zustand hin zu einer Strategie zur Aushandlung für gesellschaftliche Prozesse und als Probleme wahrgenommene Phänomene entwickelt. Migration zum Beispiel ist ein Sicherheitsproblem geworden. Fragt sich immer für wen? Offensichtlich für uns und nicht für Menschen, die in wackeligen Booten übers Mittelmeer schippern. Dass es ein Sicherheitsnarrativ gewesen ist, das den G20-Gipfel in Hamburg begleitet hat, mag zunächst selbstverständlich anmuten, angesichts der vielen Staatschefs, die sich hier die Ehre gegeben haben. Das aber wäre zu kurz gegriffen, das Polizeiaufgebot nur damit erklären zu wollen. Vielmehr, und das ist die These für das Folgende, reiht sich diese zugegebenermaßen in der Größe außergewöhnliche Veranstaltung ein in den Diskurs von Sicherheit, der sich an der allgemeinen Aufrüstung der Polizei zeigen lässt, als auch an den zu Unsicherheitsfaktoren umdefinierten Phänomenen und gesellschaftlichen Entwicklungen, deren Effekte sich beim G20-Gipfel bestaunen ließen, aber dort nicht ihren Ursprung hatten. Okay. Also was wir gesehen haben, ist sozusagen nicht die Ausnahme. Es mag ein Ausnahmezustand gewesen sein und vielleicht für Hamburg die Ausnahme, aber es folgt einem Muster, der keine Ausnahme ist, gesamtgesellschaftlich und wenn man das ein bisschen weiter als Deutschland sieht, was sicherheitspolitisch und in Bezug auf innere Sicherheit passiert, ist dies keine Ausnahme. Sie können dazu was fragen, aber ich würde ungern das große Schleifen machen. Deswegen, es gab Schlagworte, eins davon war das Festival der Demokratie. Okay, das hat hier, hätte hier stattgefunden. Innensenator Andi Groth hat es angekündigt, vor allem um den teilnehmenden autokratischen Staatschefs zu zeigen, dass Protest möglich sein muss. Das ist aller Ehren wert, ja, zu zeigen, hier können Sie demonstrieren, anders als bei euch zu Hause. Da waren ja einige dabei, bei denen das eher nicht so funktioniert. Dass dann so einiges schiefging, lag nicht nur, aber auch an der Hamburger Politik. So hat Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz, bereits vorher ein eher nonchalantes Umgehen mit dem Gipfel an den Tag gelegt, unter anderem mit Vergleichen, die sich im Nachhinein als bestenfalls naiv, schlimmstenfalls, wie ich sagen würde, als zynisch erwiesen haben, unter anderem ein Vergleich von G20 und diesem Hafengeburtstag machte. Das, ich weiß nicht, wie man sowas, aber gut, hat er getan, ist passiert, dann muss er jetzt umgehen können. Die nachträgliche Behauptung, dass Gewalt nicht stattgefunden hätte, ist inzwischen korrigiert worden von Ihnen. Trotzdem ist das dumm, fahrlässig, naiv oder zynisch. Wir wissen es nicht. Beides finde ich auf jeden Fall für einen Bürgermeister der Stadt Hamburg unpassend und kann durchaus als unprofessionell bezeichnet werden. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen, zwischen naiv und zynisch. Die Referenz zum Festival der Demokratie kann wohlwollend mit Blick auf die vielen angemeldeten Demonstrationen verstanden werden. Ein G20-Gipfel ist eben kein Hafengeburtstag, schon allein, weil die Bürger so gut wie nicht eingeladen waren. Partout keine Feststimmung aufkommen wollte, auch wenn das Fest zum alljährlichen Jubiläum des Hafens für die Polizei und Rettungskräfte immer wieder aufs Neue eine Herausforderung darstellen mag. Auch das ist nicht alt, ist zwar jedes Jahr Alltag, aber das ist schon eine Kraftleistung für Polizei, auch der Hafengeburtstag. Viele Menschen, viel Alkohol, mitten auf der Straße. Was Olaf Scholz und viele andere Befürworter des Gipfels nicht sehen wollen und es einfach nicht aussprechen können, ist die Tatsache, dass vieles, was in Bezug auf die Sicherheit der Stadt, die Vorstellung der Polizei und das Management vor Ort nicht durch den Gipfel hervorgerufen wurde, sondern die Konsequenz aus vielen, teils langjährigen Entwicklungen ist. Es war Hamburgs Innensenator Andi Grote, der die viel nüchterne, aber geradezu dadurch treffendere Analyse aussprach, wenn er vom G20-Gipfel als ein Schaufenster moderner Polizeiarbeit sprach. Hamburger Abendblatt, 14. Mai letzten Jahres. Denn genau das war beim Gipfel zu sehen. Hinzu kamen einige lokale Besonderheiten auf Seiten der Polizei und ihrer Geschichte im Umgang mit linken Protest sowie eine internationale Mobilisierung des Widerstandes gegen den Gipfel. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal bemerken, dass bis heute kaum über die eigentlichen Ergebnisse des Gipfels berichtet wurde. Nicht diskutiert, nicht gestritten oder irgendwie analysiert worden. Ich habe wenige Berichte darüber gelesen, was ist eigentlich in den Messehallen passiert, geredet worden und hat das irgendeinen Sinn. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit, auch kaum von denen, die den Gipfel mit einigem Recht als problematische Veranstaltung bezeichnet haben. Also auch in der linken Szene war eher das Verhalten der Polizei, denn die Ergebnisse des Gipfels adressiert. Zumindest was seine allgemeine Agenda angeht. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, aber nur ein paar Stichworte. Die globale Bedeutung einiger Entwicklungen wird dennoch eine nicht unbedeutende Rolle dabei spielen, was ich hier erzähle. So sind es vor allem die Freihandelsverträge mit Afrika, deren Unterstützung Thema war, aber kaum beachtet wurden, die erhöhte Ungleichheiten produzieren. Die Konferenz umgebende Sicherheitslage sowie die Ausschreitung haben den Fokus der Berichterstattung fast vollständig von dieser viel nötigeren Diskussion abgezogen. Schließen tut sich der Kreis allerdings dann, wenn man an Militärausgaben der Länder die Sicherheitssituation vor Ort und weltweite Sicherheitsstrategien betrachtet, an denen auch afrikanische Staaten partizipieren, dafür Gelder ausgeben und auch hier eine Aufrüstung von Polizei und Aufstandsbekämpfung sichtbar wird. Das ist nur eine weitere Diskussion des Themas hier. Okay? Es wurde über Afrika, es wurde über globale Ungleichheiten diskutiert beim G20-Gipfel. In der Öffentlichkeit wurde darüber kaum diskutiert. Dass Afrika riesengroße Sicherheitsausgaben hat, etc., zeigt nur, dass auch sie in diesem allgemeinen Trend zur Versicherheitlichung, gerade von Polizei, mit drinstecken. Aber zurück zum Schaufenster moderner Polizeiarbeit. Die 21.000, 30.000 Polizisten, darunter einige Spezialeinheiten und vor allem spezielles Gerät, kamen zum Einsatz. Das stellt ganz sicher eine Ausnahme in der Hamburger Polizeigeschichte dar. Schaut man global auf das Phänomen Polizei, insbesondere hinsichtlich ihres Einsatzes bei sogenannten Mega-Events, von denen der G20-Gipfel ein eher kleiner war, so war Hamburg keine Ausnahme, sondern reiht sich ein in Strategien von Polizei und innerer Sicherheit, wie sie weltweit zu beobachten sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem ist es der weltweiten Bedrohung durch einen diffusen internationalen Terror geschuldet, wie er sich als konstanter Begleiter seit dem 11. September 2001 in den westlichen Gesellschaften etabliert hat. Und da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, das ist einfach so. Seit 17 Jahren begleitet uns das Thema. Viele Maßnahmen begründen sich damit. Ob das immer richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Ob diese tatsächlich vorhandene Bedrohung bzw. das damit verbundene Risiko die entsprechende Aufrüstung rechtfertigen kann, muss stark angezweifelt werden. Als Argument ist dieses Risiko aber wirkmächtig. Problematisch wird eine solche Entwicklung allerdings dann, wenn auf alle Probleme die gleichen Mittel angewendet werden und es keine Unterscheidung zwischen internationalem Terrorismus mit seinen Anschlägen in Paris, Nizza, Brüssel, Berlin, Manchester oder auch in Irak, in Afghanistan, der Türkei, New York und so weiter gibt und sozialen Unruhen in europäischen Städten oder zivilen Protesten gegen Mega-Events mehr gibt. Wenn die Unterscheidung flöten geht zwischen Bombenattentaten in Brüssel, dem Irak und einer Demonstration am Hamburger Fischmarkt, dann wird die Sache problematisch. Wenn alles zum Sicherheitsproblem wird, entwickelt sich auch die Antwort des Staates in Form moderner Polizeiarbeit zum Problem. Insbesondere, wenn es dabei vor allem um die Ausstattung und die damit verbundenen Methoden geht, andere Wege sozialer Kontrolle oder der Konfliktlösung ins Hintertreffen geraten zu lassen. Ein Problem dabei ist bestimmt das, was als Hamburger Linie bekannt wurde. Hamburger Linie hatte einen Namen und ein Gesicht bei G20, das ist Hartmut Dudde. Geht wahrscheinlich auf noch mal weiter zurück, auch auf das Jahr 2001, als Olaf von Beust mithilfe der Schill-Partei zum Bürgermeister gewählt wurde und Ronald Schill Innensenator wurde und hier drei Jahre lang irgendwie in Hamburg wütete, wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber schon viel Unruhe anrichtete und ziemlich chaotische Zeit, so wie ich mich erinnern kann, anrichtete. Unter anderem eine sehr konfrontative Polizeiarbeit. Wir erinnern uns nur an die Leute, die das können, an den Bauwagenplatz Bambule, wo er mit massivem Polizeiangebot reingegangen ist, um dann nachher doch in Verhandlungen zu enden und ganz, ganz viel Porzellan zerscheppert wurde. Dudde ist einer, der durch Schill in seine Position so weit hoch kam, steht für diese Hamburger harte Linie und hat auch viel Anteilnahme an dieser Konfrontation hier in Hamburg gehabt. Unter anderem hat er gesagt, wir werden alles Polizei-Equipment da haben und wenn wir müssen, werden wir auch alles auspacken. So. Die Frage ist, ob Kommunikation und andere Arten nicht auch dazu gehören und warum sie das nicht auch ausgepackt haben oder ob er das überhaupt nicht sieht. So, das ist die Frage. Terror und Demonstration haben wenig Berührungspunkte, würde ich behaupten, außer man reagiert auf beides mit den immer gleichen Mitteln. Und das scheint mir so passiert zu sein. Okay? So ein bisschen Tunnelblick, was das angeht. Aufrüstung der Polizei und ihre Militarisierung. Wer danach fragt, ob Ausschreitungen wie die in der Schanze, von wem auch immer diese verübt wurden, schlimmer als frühere Unruhen waren, dem sei empfohlen, sich einmal alte Bilder von den Kämpfen in der Hafenstraße anzugucken. Ich habe ein Riesenfoto gesehen auf einer Polizeiwache bei einem Polizisten im Büro von der Hafenstraße. Da liefen viele Demonstranten aus der Zeit der Hafenstraßenkämpfe rum. Sie alle trugen schwarze Motorradhelme. Alle. Ich sehe selten schwarze Motorradhelme heute auf Seiten von gewaltbereiten, ich nenne sie jetzt mal so, wie man sie betiteln in der Zeitung, gewaltbereiten Demonstranten. Kaum sehe ich schwarz behelmte Leute. War es schlimmer, war es nicht so schlimm? Heute war immer alles schlimmer. Dass, ne, wir hörten auch, dass die Qualität der Demonstration ist nie da gewesen. Die Zeit verklärt so einiges und ich glaube auch das. Das heißt nicht, dass ich schön rede, was in dieser Nacht in der Sternschanze passiert ist. Überhaupt nicht. Aber war es früher nicht so schlimm? Ist es heute schlimmer? Ich weiß gar nicht, ob die Frage überhaupt wichtig ist und ob man daran den Umgang damit besprechen sollte. Also ob man da wie eine Bundesliga eine Tabelle machen sollte, ja, an Schlimmigkeit oder was auch immer. Ein Blick, der heute, also die Helme fehlen weit heute. Dafür hat sich auf der anderen Seite, die Polizei hat sich enorm aufgerüstet. Die persönliche Ausrüstung, die Uniform, Schilder, Helme, aber auch zusätzliche Schutzkleidung, die Bereitschaftspolizisten teilweise wie Robocops aussehen ließen. Man sah das hier so ein bisschen, das Bilder müssen wieder zurück, ne? Damit kann ich sie neu starten. Seht das ja, warte, hier haben wir das. Sowas, ziemlich exemplarisch. Und 2016 war so ein bisschen der Höhepunkt, als die Hamburger Polizei einen Panzerwagen anschuf mit dem Titel Survivor. Die Sachsen haben das auch getan. Da gab es dann Diskussionen, was für eine Art von Schrift auf den Sitzen prangte. Angeblich angeschafft für Terroreinsätze. Das Auto war hier nicht drauf, aber es ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Auch wenn der spezielle Fokus, also Terror der Anschaffung, richtig sein mag, so zeigt es vor allem aber doch, dass es eine Tendenz zu einer verstärkten infrastrukturellen Aufrüstung gibt, die von den Kritikern unter dem Stichwort der Militarisierung von Polizei gefasst wird. Hauke Friedrichs, ein Zeitjournalist, spricht von mehr als 210 Millionen Euro, die die Bundesländer seit 2015 ausgegeben haben, welche von den Bundesländern für neue Waffen und Ausrüstung ausgegeben wurde. Das muss man nicht skandalisieren, denn irgendwann ist Ausrüstung wirklich mal alt und muss ersetzt werden. Die Frage ist immer, was man dafür kauft und welche Art von Waffen, welche Art von Ausrüstung man kauft. Also 210 Millionen können natürlich auch für alle Polizisten, Polizeien in Deutschland sehr wenig sein, wenn sie sich grundständig damit mal mit Hosen, Jacken und Mützen ausstatten, aber auch mit so einem Zeug oder mit eben Autos, die man dringend braucht oder auch nicht. Die Bundespolizei hat gleichzeitig in 2017 rund 300 Millionen für Ausrüstung zur Verfügung gehabt. Man könnte auch den OSZE-Gipfel, der ja völlig friedlich und völlig easy ablief, ein halbes Jahr vorher, durchaus als Test der Polizeien für den G20-Gipfel ansehen. Ich glaube, darüber herrscht auch keine Diskussion, aber auch um zu zeigen, was man hat. Und ich würde vielleicht sogar die These aufstellen, die Polizeien und die Länder wollten auch zeigen, wir können das alleine, liebe Bundeswehr, wir brauchen euch nicht. Wir sind so militärisch aufgerüstet, das würden sie so nicht sagen, aber das ist der Subtext, wir brauchen keine Bundeswehr im Innern, der alte Streit. Die Polizei, der Länder und die Bundespolizei sind gerüstet genug und wir sind ebenbürtig. Wir brauchen keine Polizei im Innern. Auch das kann man mit solchen Veranstaltungen brillant zeigen. Das ist eine These, Beweise dafür gibt es wenige. Es gibt eine sehr schöne Bachelorarbeit dazu, die durchaus lesenswert ist. Ich weiß gar nicht, ob sie veröffentlicht ist, sie nicht. Ne? Steht irgendwo in der Bibliothek, Johannes? Genau. Eine Militarisierung allerdings betrifft nicht nur die Hardware, die Ausrüstung, sondern auch die Vorgehensweisen. Beim G20-Gipfel wie auch bei anderen Mega-Events betrifft das die Sicherheit auf verschiedenen Ebenen. Zum einen müssen die Teilnehmer geschützt werden. Okay. Die terroristischen Anschläge rechtfertigen hier die Abriegelung von Tagungszentren, die Kontrollen, wahrscheinlich auch so manche Maßnahme, die in das reguläre Stadtleben eingreifen. Soweit würde ich sogar gehen. Zum anderen sind aber auch die Linken, in Anführungsstrichen, die Demonstranten, die Kritiker solcher Veranstaltungen ein Sicherheitsproblem. So werden sie gesehen. Wenn auf das vermeintliche Sicherheitsproblem aber vor allem mit Polizei geantwortet wird, mit einer Polizei, die sich auf Bereitschaftspolizei konzentriert und die wie in Hamburg auf eine problematische Geschichte zurückblicken kann, was ihre Einsätze unter anderem in der Sternschanze angeht, 2013 glaube ich, ne? Gefahrengebiete und so weiter, dann ist das hochproblematisch. Schaut man sich die Kommunikation im Vorwege des Gipfels zwischen Politik, Polizei und mittelbar auch einigen der hier radikaleren Gruppen an, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier zum einen eine Verabredung getroffen wurde zu einer gewaltakzeptierenden Auseinandersetzung, zum anderen, dass dieses die einzige Art der Kommunikation gewesen zu sein scheint. So ist das Umgehen mit dem Protestcamp, welches von Anfang an vor allem als Sicherheitsproblem gesehen wurde, ein Beispiel für politisches und polizeiliches Versagen. Anstatt eine Lösung mit allen Beteiligten zu suchen, wurden die Gerichte bemüht, in der Regel in solchen Fällen kein guter Weg, um einen Konsens zu erzeugen. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, das Gericht entscheidet, einer ist happy, einer ist nicht happy. Wir wissen, dass das dann eher zur Verdrängung und dann gab es in Entenwerder was und im Volkspark. Es war keine glückliche Situation, nicht miteinander geredet zu haben. Und die linken radikalen Demonstranten und Autonomen, auch umgekehrt, gab es ebenfalls ein solches Feindbild. Die Polizei, darum geht es jetzt hier nicht, der imaginäre Feind, der Terrorist, mag bei der Planung eine Rolle gespielt haben. Auf der Straße war dieser unwichtig. Eine so aufgerüstete Polizei findet bei entsprechender Führung und dann auch keine anderen Antworten, schon allein, weil es einen sehr diffusen Sicherheitsbegriff gibt, auf den immer nur mit mehr Polizei und härterem Eingreifen geantwortet werden kann. Also es lässt sich nichts mehr zurückschalten. Wenn wir erstmal diesen Survivor oder andere, diese Leute draußen haben, dann fällt es sehr schwer, dass sie irgendwann, ich weiß gar nicht, es gibt so ein schönes Bild hier. Nee, zurück. Das. Er stand mit dem Fotoapparat den Leuten gegenüber und plötzlich nahmen sie ihre Helme ab. Die haben die Helme für ihn, für sein Foto abgenommen. Das passiert aber eben selten in solchen Situationen, also sozusagen eine Rücknahme von Sicherheitsmaßnahmen, von Militarisierung, von Schutz. Okay? Dass sie dann plötzlich sagen, wir machen das mal rückgängig, wir verhalten uns mal defensiv und machen das selten. Ja, fürs Foto, ja, die posieren ja fast so ein bisschen, kann man auch so sehen, wie sie dastehen und gucken, der stand ja bestimmt 10 Minuten vor denen, der ist nicht unauffällig. Okay? Wie gesagt, der Fotograf war nicht unauffällig, das ist ein Posieren. Aber das passiert eben nicht, in dieser Situation irgendwas zurückzunehmen, das ist auch ein Problem. Die Sicherheit in den Städten, und das ist diese gesamte Lage, in der das eingebettet ist, und das ist eine Perspektive, ich komme gleich zu einer anderen Perspektive auf Polizei, die auch wichtig ist, auch wichtig für diese Veranstaltung, ist, und es ist auch viel ruhiger. Okay, solche Ereignisse sind nicht die Regel, sie kommen immer wieder vor. In Deutschland eher nicht so häufig, aber wir können es international verfolgen. Wir brauchen nach Brasilien gucken, vor 2 Jahren, vor 4 Jahren Weltmeisterschaft und Olympischen Spiele. Wir gucken heute Brasilien an. Es gibt viel Forschung gerade zu diesen letzten beiden Mega-Events der FIFA, des FIFA-Cups und der Olympischen Spiele an Sicherheitsmaßnahmen und, auch hier von der Universität. Es gab auch im Vorwege einige Diskussionsfahrten schon hier in diesem Raum dazu. Eine absolute Militarisierung, Versicherheitlichung in Rio und in Brasilien. Inzwischen gibt es auch einige Thesen, die sagen, das, was in Brasilien jetzt passiert ist, hat seine Ursprünge in diesen Mega-Events. Und das eine war möglich. Ob das eine direkte Konsequenz ist, weiß ich nicht. Aber es hat begünstigt, dass, ich habe seinen Namen leider nicht so, ist mir nicht geläufig, der letzte Wahlgewinner, der Rechtsausleger in Brasilien, an die Macht kommen konnte. Okay. Also bei uns ist es nicht die Regel, aber sie kommen in regelmäßigen zeitlichen Abständen immer wieder vor. Vorzugsweise in urbanen Zentren. Das heißt, wenn es um sportliche Großveranstaltungen wie Olympischen Spiele, Fußballwettbewerbe oder andere Sachen geht. Je nach Anlass sind andere Sicherheitsbedenken vorrangig. Speziell die Olympischen Spiele waren und sind ein Testfeld für polizeiliche Aufrüstung, wie verschiedene Forschungen deutlich gemacht haben. Siemens, die Olympischen Spiele in Athen, waren ein absolutes Testfeld für Technik. Siemens hatte alles Mögliche getestet, was sie andererseits danach als Sicherheitstechnik und Video und sonst was in die Welt verkauft haben. Mein Kollege Minas Samatas, ein Soziologe von Kreta, hat dazu die letzten 20 Jahre damit zugebracht, im Vorwege und seit 2004 in Athen darüber zu reden und zu forschen und das anzukreiden. Und er würde sogar behaupten, die griechische Finanzkrise hat auch damit zu tun, hat da ihren Ursprung. Hat auch wahrscheinlich in anderen Sachen ihren Ursprung, die speziell griechisch sind und etc., aber auch in dieser massiven Verschuldung durch diese Technik. Dazu gibt es enorm viel Forschung, gerade die Sicherheits- und Mega-Events-Geschichten. In dem Text ist die entsprechende Literatur dann gekennzeichnet. Zwar sind diese Veranstaltungen temporär, aber auch im normalen Alltag findet in verschiedenen Städten und Ländern in unterschiedlicher Weise eine Versicherheitlichung von Stadtraum statt. Die omnipräsenten Videokameras sind ein prominentes Beispiel. Andere sind umgebaute Plätze, an denen man sich nicht mehr aufhalten kann oder möchte, weil Sitzgelegenheiten fehlen und diese so gebaut sind, dass man nicht mehr liegen kann. Kennen Sie alles? Die an U-Bahnhöfen, kleine Sitzschalen und so weiter. Städtebauliche Kriminalprävention heißt das dann auch oft unsicherbar, verhindert aber oft den Zugang für bestimmte Gruppen, zum Beispiel Skater, Jugendliche, Obdachlose etc. Und erzeugt eine Art von Sicherheit, die auch bestimmt ist für die Aufrüstung der Polizei und Polizei. Die Terroranschläge haben dafür gesorgt, dass autostoppende Poller und Blumenkästen angebracht werden. Personenströme besser gemanagt werden, gleichzeitig aber die Stadtbevölkerung selbst vor allem als Teil eines Sicherheitsproblems wahrgenommen wird. Entweder als potenzielle Opfer von Terroristen oder als problematische Bevölkerung, die Dissens artikuliert, sich ja antistaatlich verhält, wenn man so möchte, wenn auch oft gewaltfrei und die eben nicht in eine solche Sicherheitslogik eingepasst werden möchte. Sicherheit als gesellschaftliche Handlungsmaxime, nicht unbedingt übertragbar auf den individuellen Bereich. So meine These, macht konservativ und verhindert andere Formen der Kommunikation und Verständigung. Das Denken in Freund-Feind-Schemata, eigentlich eine militärische Logik, ist für polizeiliches Handeln auch und gerade bei Demonstrationen enorm problematisch. Dass es in Hamburg wie auch anderswo Kommunikationsteams gibt, die bei Demonstrationen eingesetzt werden, ist hervorzuheben. Dass deren Ansehen bei manchen Polizeiführern eher gering ist, ist in diesem Zusammenhang umso bedenklicher. Ich habe mit diesen Kommunikationsteams 3 Tage verbracht, im Vorwege zu G20. Das waren so Infoveranstaltungen, da war es nicht so sehr, das war nicht ihre Aufgabe bei Demonstrationen, sondern die haben so Infotische gemacht an der Rinderhalle in der Mönckebergstraße. So, und ich war 3 Tage stand ich da mit denen rum. Das war eigentlich war es wirklich langweilig, ehrlich gesagt. Also, den Bürger so ein bisschen Zettel verteilen. Das Gute daran war, dass ich quasi 4 Stunden neben Polizisten stand und mit denen über alles quatschen konnte, was ich wollte. Das war eigentlich mein Plan. Die Arbeit der Infotische zu beobachten, das ist jetzt auch schnell gemacht. Da kann man auch mal so, die teilen aus und sagen, was sie allerdings gesagt haben, war, wenn sie verreisen können, verreisen sie. Original. Wenn sie verreisen, dann fahren sie doch einfach, verlassen sie Hamburg. Nein, hier brauchen sie keine Angst haben. So gerade an der Rindermarkthalle ist natürlich sehr eng gewesen. Wohnen viele Leute, Karoviertel, Sternschanze, St. Pauli ist da so. Da waren die Sicherheitszonen und so, da war das schon nicht unwichtig und da war eher so ein beruhigender Aspekt. Aber sie haben auch gesagt, dass ihre Arbeit, diese Kommunikationsteams, das sind keine eigenen Teams, also die sind nicht ständig als Kommunikationsteams unterwegs und verfasst, sondern das sind Polizisten und Polizistinnen aus ganz vielen Einheiten, die einen Kurs machen und wenn sie gebraucht werden, als Kommunikationsteams zusammen, also sich organisieren und dann an Demonstrationen und so weiter gemeinsam arbeiten. Die kommen von überall her. Das sind Leute, die nur noch die viel Büro oder fast nur Büroarbeit machen oder der eine war zuständig für die Baustellengestaltung der Autobahn südlich des Elbtunnels, also eher so ein Baustellenmanager und der die ganzen polizeilichen Maßnahmen für die Sperrung und Umleitung da machte. Also eine Aufgabe, die wichtig ist, bestimmt schwierig, aber so Polizeiarbeit, wie man sie so kennt, nicht mehr so richtig damit verbinden lässt. Andererseits waren da viele Jugendschützer dabei, die das machen. Also sehr unterschiedliche Menschen, die auch sagten, dass ihr Ansehen in der Polizei das einer Laberpolizei ist und dass sie von vielen Kollegen abschätzig betrachtet werden. Okay? Menschen, die gelernt haben, mit anderen Menschen zu reden und versuchen zu deeskalieren bei Demonstrationen und so weiter. Laberpolizei nicht hoch angesehen in dem, was sie tun. Finde ich bedenklich, persönlich. Ja, aber wir haben sie, ich finde sie wichtig, ich finde nur ihre Bedeutung zu gering. So. Könnte mehr daraus machen, auch auf diesem Ansatz generell. Und das Problem wird, wenn die Ausnahme zum Zustand mutiert. Ja, wir hatten einen Ausnahmezustand, aber was ist, wenn diese Ausnahme quasi dauerhaft wird und immer so ein leicht angespanntes Verhältnis ist? Ich finde, es hat sich viel abgekühlt seit G20, außer die Diskussion, die natürlich sehr heftig war und bis zum dann auch durch die Berichterstattung darüber noch mal viel hochkam. Aber letztlich Eine Militarisierung der Polizei, eine Versicherheitlichung gesellschaftlicher Prozesse führt nicht zu mehr Frieden, auch wenn der Sicherheitsbegriff oft analog zum Begriff des Friedens benutzt wird und dieser leider teilweise ersetzt und diesen teilweise ersetzt hat. Die Ausnahme G20 darf nicht dazu benutzt werden, einen dauerhaften Ausnahmezustand vorzubereiten. Wie das aussehen kann, wird gerade in Frankreich deutlich, wo Macron zwar den Ausnahmezustand, das ist schon eine Weile her, Anfang des Jahres aufgehoben hat, dafür aber mit neuen Gesetzen so manche Befugnis in die Normalität überführt hat. Also nach den Terroranschlägen von Paris auf dem Bataclan gab es einen Ausnahmezustand, der dauerte relativ lange, dann hat er ihn abgeschafft, aber manche der Maßnahmen wurden quasi in Gesetze überführt. Das Thema Sicherheit ist längst zu einem bestimmenden gesellschaftlichen Thema geworden, ohne dass es alternative Diskurse geschaffen hätte. Gegenentwürfe zu präsentieren. Wenn Sicherheit vor allem als permanente Aufrüstung verstanden wird, ist sowohl das Gemeinwesen als auch die Demokratie in Gefahr. Das schleichende Einsickern von Sicherheitskonzepten in Stadtpolitik, Polizeiarbeit und andere Politikfelder, zum Beispiel Migration, hat auch Implikationen für die Wahrnehmung demokratischer Rechte. Eine Diskussion darüber, ob und welche Sicherheit von Gesellschaft gewünscht wird und wie diese zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden kann, ist notwendiger denn je, bevor eine Logik die Überhand gewinnt, die auf eine Normalität des Ausnahmezustandes setzt und damit vor allem den sicherheitsökonomischen Verflechtungen einer Industrie dient. Nicht zu vergessen, diese 210 oder 300 Millionen oder was auch immer ausgegeben wird, wird für Produkte ausgegeben, die hergestellt werden, deren Notwendigkeit durchaus durch Lobbyarbeit angepriesen wird. Da ist eine Riesenindustrie dahinter. Okay? Nicht nur in der Rüstungsindustrie, im Ausland, Kleinwaffen in alle Welt und so, Saudi-Arabien, Jemen, was wir jetzt so verfolgen, sondern auch hierzulande gibt es diese Art von Aufrüstung und da sind monetäre Interessen hinter, ganz klar. Das, als grober Überblick, ist eine Perspektive auf Polizei, wie man sie machen kann. Ja? Polizei unter Gegebenheiten von Militarisierung, von Aufrüstung, einem sicherheitspolitischen Impetus, so kann man Polizei betrachten. Man kann viel Kritik daran üben, im Kleinen, im Detail, an einzelnen Vorgehensweisen, an der Einbettung. Und ich finde das richtig und das ist wichtig. Aber, und deswegen würde ich gerne eine zweite Perspektive heute vorstellen, wie man Polizei auch diskutieren kann, denn ich denke, beides kommt wieder vor in den nächsten 6, auf jeden Fall in den nächsten 5 Vorlesungen. Ne, von G20 bis hin zu Ethnografie. Ist, was tut die Polizei eigentlich jeden Tag? Wenn, abgesehen von dem, was wir hier gesehen haben, was auf den Bildern zu sehen ist, von dem, was ihr erinnert, was an G20 passiert ist. Was tut die Polizei eigentlich? Ist das nur immer schlecht? Das ist ja kein gutes Bild, was ich jetzt von der Polizei gezeichnet habe. Eher ein problematisches Bild, wobei die Polizei nicht ganz alleine schuld daran ist, sondern auch als Instrument einer Politik mit benutzt wird, aufgerüstet wird und so eine Wechselwirkung. Wir brauchen mehr, Also die gute Ausstattung ist natürlich auch für Polizeiführer, Polizeipräsidenten, für die führenden Polizisten auch wichtig, dass sie wichtig sind, auch für die Gewerkschaften, die immer sehr, sehr locker sind in ihren Argumenten und in ihren Forderungen. Aber auch für die Politik, die was zeigen kann. Innenpolitik und Polizei ist natürlich immer irgendwie das, man kann schnell was tun, wir sorgen für die Sicherheit der Bürger, Einbrecher, was auch immer. Okay? Immer ein kritisches Bild, kein gutes Bild. Was wissen wir aber eigentlich, was die Polizei so im Alltag tut? Und wäre es nicht wichtig, auch darüber mal nachzudenken? Und ich wollte mir mal angucken, was Polizei eigentlich macht und wie sie mit dem speziellen Zuschnitt dieses Forschungsprojektes, in dem das stattgefunden hat, zu tun hat, wie ihre Interaktion mit dem Bürger ist. Insbesondere, wie sie Nähe und Distanz herstellen. In dem Forschungsprojekt ging es um Anonymität, das soll jetzt hier heute nicht das Thema sein, aber wie Nähe und Distanz hergestellt wird und was die Polizei eigentlich tut. Also muss sich ja mit Polizisten irgendwie mitgehen. Mit Bürgern würde sich nicht so richtig lohnen, weil da kann ich ewig warten, bis ich die Polizei treffe, also musste ich quasi immer mit der Polizei mitgehen. Und ich habe mir extra nicht St. Pauli als Wache ausgesucht, weil das eine Besonderheit des Stadtteils ist, sondern ich war in einem anderen, relativ großen Hamburger Stadtteil, welcher sehr gemischt ist. Sehr gemischt. Gibt es sowohl als Hochhaussiedlung, sozial eher schwache Bevölkerung, aber auch einen ganz relativ großen Anteil von ganz bürgerlichen Einfamilienhäusern. So, also ganz biederbürgerliches Publikum, gemischt. Sicherlich keinen guten Ruf. Ob das stimmt, ob das gut sein muss, ob das richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist nicht Eppendorf. So viel kann man, glaube ich, geruhsam sagen. Und ich würde gerne mal einsteigen. Ich war mit verschiedenen Polizeieinheiten unterwegs. Verschiedene Tage. Ich war nachts auf Streife. Ich war mit dem Jugendschutz unterwegs. Ich war mit Zivilfahndern unterwegs. Ich war mit dem Bühner B, also sozusagen wirklich schlendernde, meine Kollegin Christiane Hofer nennt das flanierende Polizeiarbeit, machen. Ich war mit ihm an Schulen, an der Gesamtschule. So, das war toll, das war total toll. Und ja, man muss ein bisschen, und es gibt einen Effekt sofort, wenn man das tut. Man kommt anderen Menschen unheimlich nahe und findet die auch nicht unsympathisch. Okay? Forschung zur Polizei heißt auch, sich darauf einzulassen, dass einem die Polizei aus dem Mann in der Uniform oder der Frau ein Mensch wird, mit dem man sich unterhält und der einem sympathisch ist oder die einem sympathisch ist. Das ist einfach so. Deswegen, wer das nicht möchte, wer diese Grenzüberschreitung nicht machen möchte, sollte solche Forschung nicht tun. Okay? Wenn man das an dem Feindbild gerne festhalten will, keine Polizei, dann darf man das nicht tun, denn das passiert. Okay? Das passiert bei ethnografischer Forschung. Ich kann das gar nicht anders, als wenn man mich aufnimmt und sehr nett zu mir ist, den Stinkstiefel dazu mutieren und sagen, nee, ich bin aber hier, ich gucke euch aber an, aber eigentlich mag ich euch nicht. Das funktioniert so nicht. Was die Polizei allerdings glaubt, wenn man bei ihnen ist, ist, dass man, die finden das erstmal gut, und wenn man so eine Schwelle überschritten hat und eine Erlaubnis hat, dann war das auch relativ einfach dort. Mit denen, und die waren sehr umgänglich, wer nicht mit mir was zu tun haben wollte, blieb meistens dann irgendwie weg. Aber was sie immer glauben ist, ich beobachte sie und dann wollen sie von mir, dass ich ihre Arbeit verbessere. Sagen Sie doch mal, wie man es besser machen kann. Da ich aber nicht weiß, wie es richtig geht, weil ich kein Polizist bin, habe ich immer gesagt, das ist nicht das, was ich eigentlich machen will. Ich bin nicht hier, euch zu evaluieren. Die haben unheimlichen Schiss, immer zu gucken, ob sie alles richtig machen und ob sie jemand evaluiert. Also sozusagen wie so ein Audit und guckt, so, und jetzt musst du das aber so und so machen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nur wissen, was sie überhaupt tun, wie sie überhaupt denken, fühlen, arbeiten und ihren Dienst auch erleben. Und ich möchte mal anfangen mit einer, um nur so ein paar Schlaglichter auf diese Art von Perspektive in Forschung zu werfen, die auch wichtig ist, um Polizei zu verstehen. Handlungsrahmen der Polizei in der Interaktion mit den Bürgern sind da. Also Polizisten können so oder so agieren im Kontakt mit Bürgern. Streng, mal laissez-faire, mal ein Auge zudrücken, mal irgendwie 150%ig sein. Das ist alles da. Allerdings geht die Polizei immer von einer Art Nullstellung, so meine Beobachtung, einer Lage aus, die in jedem Fall wiederhergestellt werden muss. Man könnte es mit Normalität umschreiben, es ist aber eine besondere, eine sehr polizeiliche Normalität. Interessant daran ist, dass die Polizisten, mit denen ich zu tun hatte, nichts weniger mögen, als wenn nichts zu tun ist. Okay. Wenn nachts 3 Stunden nicht das Telefon klingelt, gehen die Wände hoch. Das ist voll langweilig. Und ja, es ist voll langweilig. Was wiederum hieße, dass die Normalität nicht in Frage gestellt würde. Also wenn nichts passiert, dann verletzt ja keiner die Normalität, beziehungsweise niemand ruft die Polizei, weil er meint, hier findet irgendwas statt, was nicht sein soll. Die Nullstellung, die Polizei so gerne hat, wird also nicht verändert. Sie müssten eigentlich zufrieden sein, sind sie aber nicht. Es wäre kein Eingreifen nötig, sie wären aber nicht gefragt zum Eingreifen. Also Polizisten wollen, wenn sie wohin kommen, alles hört auf ihr Kommando, alles ist ruhig. Wenn aber alles ruhig ist und keiner sie ruft, um Ruhe zu schaffen, langweilen die sich. Okay? Das ist Teil von Arbeit. Polizeiarbeit ist viel Warten, ist viel Abwarten zu machen. Ganz insbesondere auf den Schichten, auf den normalen Schichten, also der Uniformierten, die auf der Wache sitzen und in 8-12-Stunden-Schichten Dienst tun. Okay? Das gilt ein bisschen anders für so besondere Dienste. Ich habe mir dazu was aufgeschrieben, nach der Nacht, als ich da war, und lese das mal eben vor aus dem Art Feldtagebuch. Repertoire der Kommunikation ist überraschend groß und die Beamten, auch die Jungen, sind gut darin, es anzuwenden in der Breite. Der Abend gab gute Beispiele dafür. Dennoch ist der Handlungsrahmen immer eher eng. Bei der Afrika-Feier, Hintergrund, wir wurden gerufen wegen einer Ruhestörung, da war eine Feier, eine afrikanische Party in einem Kirchengemeindehaus, also viel Musik. Ordentlich laute Musik, die Fenster standen ein bisschen auf, das dröhnt schon 200 Meter die Straße runter. Bei der Afrika-Feier hatte ich zu fragen angefangen, als die eine Frau von Rassismus sprach. Aber da wollte AR lieber, so ist das Kürzel, lieber gehen und zog mich mit. Die Handlungsrahmen sind da, flexibel, aber doch eher eng. Sie gehen immer von einer Art Nullstellung aus, so war meine Überlegung, die wiederhergestellt werden muss. AR, Gesicht, bei der Lautstärke, wo viel Fingerspitzengefühl gefragt wird, das Gesicht von dem Polizisten ließ vermuten, dass er lieber was anderes entscheiden möchte, aber das nicht sagen kann, sondern den Rahmen zurück zur Ruhe ausfüllen musste und dort dann auch nicht zu viel Zeit investieren wollte. Der Rahmen war weitgehend erfüllt. Abgang. Okay? Diese Rassismusdiskussion, die da durch eine betrunkene Partygast aufkam, wollten sie gar nicht haben. Ich fand es da gerade interessant, dachte super, jetzt kommen wir zu den interessanten Punkten. Da mussten wir aber schon gehen. Ich hatte nicht die Wahl, ich musste mitgehen. Es braucht Übung, den Rahmen nicht zu eng zu stecken und dann eventuell nicht mehr herauszukommen. Das gilt sicherlich nicht in Gefahrensituationen, wo die Polizei lieber vorsichtig sind, aber in der Ansprache auf jeden Fall. Okay? Das heißt, dass die Polizei und Polizisten eher wenig zulassen und nicht viele Angebote machen, wenn sie in bestimmten Situationen wie diese, Party, laute Musik, betrunkene Menschen, aber durchaus feiernde und da war gute Stimmung, die dann ja, so ein bisschen kippte, allerdings war es ein Einzelfall, eine einzelne Person, die dann auch von anderen wieder weggenommen wurde und beruhigt wurde. Okay? Aber trotzdem ist nicht so, ach ja, jetzt machen wir alles ganz easy, sondern die Polizei geht, das ist durchaus sehr eng und sehr konzentriert. Es war ein komisches Verhältnis, weil es war einerseits sehr distanziert durch diese sehr formelle, andererseits sehr nah, weil sie sich einließen, so ein bisschen auf diesen, reinzugehen in das Haus und mit denen zu reden und so ein bisschen, aber nicht zu, also keine Verbrüderung, keine Fraternisierung oder Verschwesterlichung, wie man das nennen möchte, sondern es ist nur eine Distanz wahrend. Okay? Sie besitzen ein Repertoire, aber nutzen immer nur sehr, sehr wenig. Sie können mehr. Ich habe dann diese Beobachtung dem Führungsstab der Wache vorgestellt. Die wollten das, die waren sehr interessiert daran. Und nur ein paar Beobachtungen, die ich mal machen möchte oder erzählen möchte daran. Interessant war, dass alle Kollegen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, immer mir was bieten wollten. Okay? Ich war mit denen mit, die wollten zeigen, wie spannend und toll ihre Arbeit ist. Damit ich mal was erlebe, was sie so tun. Auch wenn in ihren Augen nicht wirklich viel passiert, habe ich jede Menge Einblicke bekommen und gesehen. Das, was sie immer nicht wussten, war natürlich, für mich war alles neu, ich war total neugierig. Und selbst wenn die nur rumsaßen und sich unterhielten, da an der Leiste, also wo die Notrufe einkommen auf der Wache, war das für mich super interessant. Ich war die ganze Nacht damit beschäftigt, Notizen zu machen im Kopf und ein bisschen auf einen kleinen Zettel, damit ich nicht die Reihenfolge des Abends vermische und mich dann am nächsten Tag hingesetzt habe und solche Feldnotizen geschrieben habe. Ich habe also nichts aufgenommen. Es gibt keine Aufzeichnung, keine Interviews gemacht und so weiter. Das ist alles aus dem Kopf. Es gab eine merkwürdige, wenn ich als Begleiter mit war, eine mich kenntlich machen oder nicht kenntlich machen. Also mit dem Spiel mit Nähe und Distanz. Ich habe mich natürlich ordentlich, weil ich wusste, ich bin dabei, also hatte ich gemütliche Kleidung an. Es war im Winter auch jetzt so diese Zeit, so zwischen jetzt und Januar, kalt, nass. Hatte so ein Parker an, wenn ich auf dem Dom war mit einem Jugendschutz oder ein anderer Parker, feste Schuhe, Jeans, so, wie man so mitgeht. Und manchmal wurde ich vorgestellt als, das ist Nils von der Uni, zum Beispiel in Bühner B unterwegs, betrafen Leute, die er gut kannte, Schulleiter, ein Diakon oder sowas. Da wurde ich immer vorgestellt, als wer ich war. Das ist Nils von der Uni, begleitet mich, so, guten Tag, hallo, schön, dass du da bist. So. Dann haben die sich unterhalten. Manchmal stand ich aber auch nur dazwischen, daneben. Da war ein Typ, jetzt bediene ich voll ein Klischee, aber leider stand er gesund da. Kampfhund, Trainingsanzug, bisschen massiver, Herkunft, keine Ahnung, dunkle Haare, könnte überall her sein, wahrscheinlich migrantische Herkunft. Ich wurde nicht vorgestellt. Ich stand einfach daneben und er kannte ihn auch, war total freundlich mit ihm, aber ich wurde nicht vorgestellt, ich stand einfach daneben. Ich wette, ich war ein Polizist für den Mann. 100%. Ich war ein Polizist und ich bin mir sicher, dass es Absicht war. Intuitive Absicht. Er hat sich keinen Plan gemacht, mein Polizist, mit dem ich unterwegs war, aber ich wette, das war Absicht, dass er gesagt hat, dass er gar nicht gesagt hat, wer ich bin. Ich stand daneben und ich war ein Zivi-Bulle. Für den Hundebesitzer war ich ein Zivi-Bulle, ganz klar. Also es regeln die auch intuitiv. Interessant. Und so tun sie das ja auch mit sich selbst auch. Und Uniform ist erstaunlich, weil ich hatte ja über Anonymität gesprochen. Uniform macht irre anonym. Also ein Polizist als Polizist zu erkennen. Alle Uniformierten auf den Streifenwagen tragen Namensschilder, heißen Frau Schmidt, Herr Broders, was auch immer. Die sind erkennbar. Okay? Aber sie sind immer die Polizei. Und es ist nicht wichtig. Die können irgendwas darauf machen. Das Namensschild ist eigentlich nicht wichtig. Mein Eindruck, die Uniform schafft eine Art von Distanz, schafft eine Art von Anonymität. Die sind dann die Polizei, die sind der Staat mit allem, was er verkörpert. Sie sind sozusagen die Schnittstelle zu allem der Macht des Staates. Die Polizisten, die keine Uniform trugen, mit denen ich unterwegs war, unter anderem der Jugendschutz, die sind auf dem Dom unterwegs, sind vor allen Dingen am Jungfernstieg unterwegs, aber auch in lokalen Jugendlagen, was immer das sein mag und ob das immer so eine Art polizeiliche Sozialarbeit, das würden Sie auch selber so bezeichnen oder sich zumindest gefallen lassen, das so bezeichnet zu haben, auch sehr ambivalent, aber die kommen viel näher ran und die sind absichtlich nicht uniformiert. Und es gab eine Szene auf dem Dom bei dem Autoscooter Ecke Eingang Feldstraße, im Domjargon auch der Türkenscooter genannt, der einzige Ort, wie Sie sagen, wo überhaupt noch Jugendlagen passieren. Ich gebe das jetzt einfach nur wieder, das stimmt, keine Ahnung, ich bin kein Domgänger. Und da waren sie in Kennen relativ viele. Man hat viele Geflüchtete, aber auch viele Jugendliche, junge Mädchen, junge Jungs unter 16, nachts 12 oder abends ein bisschen überprüft haben. Ein bisschen Kiffen, viel Alkohol und so. Und da gucken sie so ein bisschen drauf. Und was diese, so eine Einheit von 4 Leuten, mit denen ich da war, die gehen relativ nah ran, sind auch erkennbar, sind keine Zivi-Bullen in dem Sinne, dass sie nicht erkannt werden wollen, sondern sind relativ offen. Es war jetzt kalt, deswegen trugen sie ihre Jacken geschlossen, aber das Mikro, dieses dicke Kabel sieht man offen. Im Sommer sieht man auch ihre Waffen, die haben ein Schild im Hals, also die haben die Marke quasi davor. Das ist nichts, kein Zivilpolizei, keine Zivilstreife, keine Zivilfahnder. Und kommen dadurch unheimlich nah ran und kennen, haben ein gutes Verhältnis zu vielen der Jugendlichen, kennen auch viele. Und die waren genervt davon, dass da zwei Uniformierte standen, die sozusagen den Jugendlichen signalisierten, geht weg hier. Und die Jugendlichen, die beiden Jugendschützer, mit denen ich unterwegs war, sagten, oh, die Blöden, die sollen mal weitergehen, die stören. Und die störten, weil sie diese Macht repräsentierten, der Polizei, und quasi diese Nähe, die die Jugendschützer zu den Jugendlichen hatten, nicht zuließen. So, also ganz komisches Verhältnis. Eigentlich zivil, aber doch sehr nah, eigentlich uniformiert, aber doch sehr fern. Ich war mit den Zivilfahndern unterwegs. Das ist so ein bisschen Streife fahren, ohne erkannt zu werden. In den anderen Wagen wirst du ja erkannt, die fahren die grünen Autos und sind uniformiert. Zivilfahnder haben manchmal Spezialaufträge, gucken nach, überwachen Haus, folgen irgendwelchen Autos, überprüfen die, aber alles so, dass sie nicht gesehen werden, dass sozusagen der Überprüfte nichts davon mitbekommt. Ich hatte auch Nächte erwischt, in denen wirklich nicht so viel los war. Wir hatten ein bisschen Verfolgungsfahrt, tierisch aufregend für mich. Nicht schnell, sondern eher so eine, mit 3 Autos ein Auto verfolgen. Ich war total aufgeregt, ehrlich gesagt. Aber gut. Und irgendwann fragte mich einer Polizisten in dem Auto, was machst du eigentlich? Wie machst du das hier? Und dann sage ich, ich schreibe Protokolle. Morgen früh und ich gucke, was hier so macht. Ja, aber ist ja nichts los. Ich sage, doch, eine Menge los. Für mich ist tierisch viel los, weil ich natürlich einen ganz anderen Blick habe auf das, was passiert. Und dann, was schreibst du denn da so in deinem Protokoll? Und dann habe ich erzählt, okay, klar, was mir nämlich auffiel ist, gerade bei den Zivilfahndern war, dass sie die ganze Zeit durch die Gegend fahren und eigentlich das tun, was ich vom Berufswegen auch tue. Sie setzen Dinge in Beziehung. Menschen zu Raum, Menschen zu Menschen, Menschen zu Tageszeit, also Zeit, Raum und Menschen werden immer in Beziehung gesetzt. Diese beiden Leute, kennen die sich oder kennen die sich nicht? Sind die freundlich zueinander oder nicht? Wir reden jetzt auch meinetwegen nach 21, 22 Uhr, es war dunkel und so. Diese Leute, die beiden Jugendlichen hier in der Gegend, was machen die da? Was haben die an? Sporttaschen. Also die ganze Zeit wird so eine Art praktische Soziologie des Alltags betrieben. Ja, immer passt das nicht, wie geht das nicht. So, das habe ich ihr gesagt. Ich sage, ihr kategorisiert die ganze Zeit, ihr macht das, was ich auch tue. Natürlich machen sie es nicht auf soziologische Art und Weise und methodisch so, sondern das ist so eine Art Alltagssoziologie, aber das tun sie. Darauf kam die Reaktion und sagte, du meinst, wir haben Vorurteile. Ich sage, ja, so könnte man es auch nennen, ich würde gerne bleiben, ihr kategorisiert. Natürlich sind das auch Vorurteile, die sie haben. Und die Polizistin in diesem Fall hat das total klar erkannt. Das ist das, was ich komme. Also sie sind auch nicht doof zu erkennen, was sie da tun, wenn man mit ihnen darüber redet und was sie haben. Und ich habe danach auf der Wache nochmal mit ihnen gesprochen über Vorurteile, über Stereotypen, über die Bestätigung für einen Stereotypen, über die Nichtbestätigung und, und. Das ist nämlich interessant, weil natürlich auch Polizisten und Polizistinnen nicht jedes Mal von neuem anfangen, Situationen immer sich anzugucken und nachzufragen, sondern müssen bewerten, die ganze Zeit schnell und ständig. Und dabei kann es natürlich auch je nach Umgebung, in Volksdorf, anders als im Billstedt, anders als in Blankenese, anders als auf dem Kiez, bestimmte Voreinstellungen geben, die ihnen einfach das Leben erleichtern. Und die im Umkehrschluss aber dazu führen, dass die falschen Leute verdächtigt werden. So, Racial Profiling zum Beispiel, darüber haben wir dann auch gesprochen. So. Okay. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten zum Thema Racial Profiling. Ich glaube nicht, dass die Polizei in sich rassistisch ist, Einzelfälle mal abgesehen, sondern dass es der Mangel an Reflexionsmöglichkeiten genau über diese Art, wie sie ihre Arbeit treiben, dazu führt, dass sie bestimmte Dinge tun, die nach außen hin aufsehen, als wären sie rassistisch und die es auch sind in der Ausübung, aber nicht die Polizisten selber quasi in der Wolle gefärbte Rassisten sind. Das, ich glaube, wir finden uns nicht in der Lage wie in den USA. Wir finden uns in einer anderen Lage. Dennoch gibt es problematische Verhaltensweisen, die sich in der Praxis problematisch auswirken, über die sie bereit sind zu reden, aber natürlich im Dienst nicht die Zeit haben. Und das ist die zweite Perspektive, die ich durchaus vorschlagen will, wie man Polizei auch sich angucken muss. Man muss mit der Polizei, in der Polizei gucken, was sie tun und machen. Also diese Art von Einblick in die Polizei sind, denke ich, wichtig, wenn man über Polizei reden will und auch verstehen will, wie die ihren Dienst erleben und dass es oftmals anstrengend ist und je nach Aufgabe, dass es junge Menschen sind, die in diesen Schichten sind, die von der Bereitschaftspolizei, also hier, wo sie ein paar Jahre sind, dann auf die Wachen gehen oder auch Schichten, also die machen ja auch Streifendienst, die Bereitschaftspolizei, ist ja nicht jeden Tag eine Demo, dann fahren die auch Streife, helfen aus an Wochenenden, wo viel los ist und so weiter und fahren den normalen Dienst, sind aber nicht auf einer Wache, sondern sind an Wachen angegliedert, kommen aber von der Bereitschaftspolizei. Und das ist nicht nur aufregend, so, obwohl wir natürlich immer Aufregung wollen und dann wieder dafür sorgen wollen, dass sie für Ruhe sorgen, helfen und für Ruhe sorgen. So. Und ich glaube, man muss diese beiden Perspektiven haben, um sich mit Polizei beschäftigen. Und ich würde, und deswegen auch, also, ne, also wie ich am Anfang sagte, kein Polizeibashing hier machen wollen. Das ist keine Veranstaltung, wieder drauf zu hauen und so weiter. So kritisch ich auch mit der Polizei umgehen kann und mag, wie in der anderen Perspektive durchaus gezeigt. Da ist ganz viel im Argen, ganz viel. So wichtig finde ich es, auch mal zu erkennen und mal einen Blick auf die Welt mit den Augen von Polizisten zu werfen und dann wieder mich zu distanzieren. Man gelangt zumindest an Einsichten, an andere Einsichten. So. Und es sind diese Einsichten nicht, die man natürlich auch braucht, oder die auch Polizei braucht, auf der anderen Seite, sich mal vielleicht an andere Bevölkerungsgruppen anzunähern, um zu verstehen, was da auf der anderen Seite passiert. Und das ist immer noch, fehlt noch so ein bisschen. Strukturell ist es da nicht angelehnt. Und das ist im Grunde, was fehlt. Ich habe keine Ahnung, wie man das bewerkstelligen kann. Ich stelle erstmal nur fest, das fehlt. Wichtig ist, das zu lernen, um weitere Aussagen zu machen.
Das waren die Berichte aus Panoptopia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.